bevor es auf den Platz geht. Fußballfans haben einen an der Waffel, die meisten jedenfalls. Keine ganz neue Erkenntnis, aber es kann nicht schaden, von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, wo doch zwei so glaubwürdige und unterhaltsame Zeugen zur Verfügung stehen, wie Joachim Ringelnatz und Nick Hornby, die beide, um es mit dem Vokabular des heutigen Fußballfachpersonals zu sagen, brutal viel Qualität aufs Papier bringen und in ihren Werken den Unterschied ausmachen können. Beginnen wir mit dem Lyriker und Maler Ringelnatz. Der dachte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch an den von Zwangshandlung getriebenen und später erst zum Straßenfußballer verklärten Bolzer, als er vor dem Gebrauch des Fußballwahns warnte. So wie er einen Gegenstand in Kugelform und ähnlich fand, trat er zu und stieß mit Kraft ihn in die bunte Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käseglobus oder Igel, ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war. Gut 60 Jahre später wies Nick Hornby in seinem längst zum Klassiker veredelten Roman Feverpitch nach, dass die eigentlich Gestörten auf der Tribüne standen. Hornby musste es wissen, er stand ja mittendrin. Falls irgendjemand unter uns das Buch noch nicht gelesen haben sollte, jetzt wird's mal langsam Zeit. Damit aber alle auf Ball- und Augenhöhe sind, bevor das Tempo hier spürbar angezogen wird, ein paar zusammenfassende Worte über Ballfieber, in dem Hornby, literarisch ambitioniert, sein Leben als Fan des FC Arsenal ausbreitet. Für viele seiner deutschen Leser war das etwas Neues. Fußball und Literatur? Das schien so erfolgversprechend zu sein wie Spielereinkäufe in der Winterpause, wenn die Vereinslosen, Unzufriedenen und Ladenhüter über den Tresen gehen und Selbstabholer mit Preisnachlass rechnen dürfen. Aber das Buch war nicht weniger als eine Sensation und fand in aller Welt Millionen Leser. Hornbys lakonischer Stil wurde oft gelobt und genauso oft kopiert, ebenso sein trockener, wohl typisch britischer Humor, der sich bestens eignete, seine persönliche Macke zu therapieren und die zigtausend anderer gleich mit. In ihm hatten viele Fans endlich den Verbündeten gefunden, auf den sie so lange gewartet hatten. Wer dem Fußball verfallen war, galt von nun an nicht mehr automatisch als beschränkt und musste sich auch für seine Leidenschaft nicht mehr schämen. Selbst wer sich davor fürchtete, mitten in der Saison zu sterben, durfte auf Verständnis hoffen. Doch man sollte sich von der Leichtigkeit, die dieses Buch verströmt und immer noch so lesenswert macht, nicht täuschen lassen. Hornby ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es bei seiner Hingabe an die Gunners tatsächlich um alles ging, also auch um Leben und Tod. Er entblößt sich als Mensch, der an seinen guten Tagen gereizt und übellaunig war, aber, wie jeder Fan, hatte er auch schlechtere Tage, an denen er in tiefe, nicht simulierte Hoffnungslosigkeit und Sinnkrisen fiel. Seine wenigen sozialen Kontakte außerhalb des Arsenal-Kosmos knüpfte dieser vom Fußballwahn gebeutelte in der Sommerpause. Die reichte in der Regel nicht aus, um das Ballfieber auf Normaltemperatur zu senken. Machen wir es kurz. Am Ende wird Hornby erlöst und die Erlösung ist weiblich. Er findet nach einigem Hin und Her die Frau fürs Leben oder zumindest für eine saisonübergreifende Beziehung und wird Vater. Für sein weiteres Leben mindestens genauso bedeutsam ist die Tatsache, dass Arsenal endlich wieder die Meisterschaft holt. Nach 18 Jahren. In diesem so lange herbeigesehnten Moment erkennt er, wie lächerlich unwichtig das alles ist und wie klein seine bisherige Welt war. Keine geringe Erkenntnis, selbst wenn es ein bisschen dauerte, bis der Groschen fiel. Die meisten hätten dafür nicht so lange gebraucht, die wenigsten aber auch so gute Bücher geschrieben. Am Ende bleibt Hornby dem Club verbunden, allerdings auf eine ganz andere, sozialverträgliche Art und Weise. Abpfiff. Ende der Fußballromanze. Ganz harter Schnitt. Gut 30 Jahre sind vergangen. Wenden wir uns dem modernen Fußball und dem FC Bayern zu. Forever Number One verspricht eine seiner Vereinshymnen, ohne sich um Risiken und Nebenwirkungen dieses Anspruchs zu kümmern. Wir hören mal rein. Es war ein langer, weiter Weg. Wir wollten mehr von Anfang an. Das Spiel ist hart, doch wir sind dabei. Für uns zählt einzig der Erfolg. Wenn das so ist, wird's natürlich schwierig, mit dem durch dick und dünn gehen, wie Hornby es vorlebt. Denn mit einer Vereinsliebe, die sich auch gerade in schlechten Zeiten bewähren muss, die eben keine Liga kennt, dafür aber alle Bezirkssportanlagen im näheren Umland. Ich will gar nicht bezweifeln, dass auch Bayern-Fans ihren Verein aufrichtig lieben. Aber ist es bei vielen nicht die Art von Liebe, die Udo Jürgens einst seiner Tochter Jenny wünschte? Also Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeit? Das ist schon im zwischenmenschlichen Bereich schwer auszuhalten. Für eine Beziehung zu einem Fußballverein ist das Liebe ohne Leiden-Konzept zum Scheitern verurteilt und sein Gegenteil richtig. Ohne Leiden keine Liebe. Was ein Bayern-Fan überhaupt nicht brauchen kann, ist Spannung, hat Paul Breitner vor gar nicht so langer Zeit festgestellt. Was aber braucht er dann? Wirklich 15 Punkte Vorsprung bis zur Winterpause, damit er Planungssicherheit hat und sich ganz auf die Champions League konzentrieren kann? Schon möglich, dass manche das brauchen. Wer sich als Bayern-Fan jedoch einmal die Frage stellte, ob zum Fußball nicht auch das Verlieren gehört, braucht vor allem dieses Buch. Es erzählt von Niederlagen seines Lieblingsclubs, von denen er vielleicht noch nie gehört hat und die so garantiert auch nie wiederkehren. Bücher über die Triumphe des Rekordmeisters füllen mittlerweile ganze Regalmeter und sie werden auch durch die nächste Meisterschaft oder den nächsten Pokalsieg nicht prickelnder. Sie heißen Die Rekordbayern, alle Höhepunkte der Vereinsgeschichte, Best of Bayern, die Goldedition oder Mir San Champion. Auf ein Nachschlagwerk mit den deftigsten Packungen musste der leidgeprüfte Anhang aber bis heute warten. Und dabei geht es nicht um Niederlagen gegen das Tafelsilber des europäischen Fußballs, also gegen Real Madrid oder den FC Barcelona, Manchester United oder den FC Liverpool. Gegen die kann schließlich jeder verlieren. Aber ein 0:6 bei den Offenbacher Kickers, ein 1:6 in Saarbrücken oder gar ein 1:7 in Düsseldorf. Das sind viel zu wenig gerühmte Tiefpunkte in der glorreichen Vereinshistorie von Deutschlands erfolgreichstem Fußballclub. Diese und andere Spiele erfahren jetzt ihre längst fällige Würdigung. Fast alle hier versammelten Vereine eint, dass sie schon deutlich bessere Zeiten erlebt haben. Zeiten, in denen sie sogar den Bayern das Wasser reichen konnten, einige nur für ein Spiel, andere über mehrere Jahre, manche wurden sogar richtige Angstgegner. Die Liste ist lang, aber nicht beliebig. Vereine, die einen Lizenzentzug, den Absturz in die dritte oder vierte Liga sowie einen oder mehrere, im Idealfall möglichst hohe Siege über die Bayern vorweisen konnten, wurden ohne weitere Prüfung in den vorläufigen Kader für dieses Buch aufgenommen und hatten damit quasi eine Stammplatzgarantie. Kickers Offenbach, der 1. FC Saarbrücken und der MSV Duisburg erfüllten diese Kriterien nahezu vorbildlich. Beim 1. FC Kaiserslautern fehlte eigentlich nur der Lizenzentzug, aber auch der scheint ja nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Auf der anderen Seite stehen Clubs wie Eintracht Frankfurt, Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf, die mehr oder weniger zum Inventar des Profifußballs gehören und sich über die historisch zu nennenden Demütigungen, die sie den Bayern zufügten, qualifizierten. Bei der Fortuna kam hinzu, dass sie über mehrere Jahre praktisch weg vom Fenster war und der FC Schalke ist als klassischer Borderliner des deutschen Fußballs einfach zu interessant, um ihn nicht zu berücksichtigen. Die Pokalsensationen des VfL Osnabrück, FC Homburg oder von Bayer Uerdingen fanden Aufnahme, weil sie zum Basiswissen eines Fußballfans gehören sollten. Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock haben in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Bayern, sondern auch den eigenen Anhang auf ihren Reisen durch diverse Ligen zur Verzweiflung getrieben. Hansa gelang sogar das bis heute unerreichte Kunststück, die Bayern zweimal in einer Saison zu schlagen und trotzdem abzusteigen. Noch einmal Glückwunsch dazu. Bliebe der SC Freiburg, der als solide und unaufgeregt geführter, völlig skandalfreier, von nahezu allen geliebter oder zumindest doch geschätzter Verein eigentlich gar nicht die Voraussetzungen für diesen illustren Kreis mitbrachte. Aber als die Freiburger Anfang der 90er die Bayern gleich dreimal in Folge zu Hause besiegten, waren sie noch einer der krassesten Außenseiter der Ligageschichte mit einer Vereinsführung, für die der Aufstieg so etwas wie ein Betriebsunfall war. Klar, auch andere Clubs haben sich ihre Verdienste im Kampf mit dem Stern des Südens erworben. Der VfL Bochum wäre da zu erwähnen, der eine 4:0-Führung gegen Bayern München abgab. Ein Spiel, das es auf Umwegen trotzdem in dieses Buch geschafft hat. Das 7:3 des 1. FC Nürnberg mit dem fünffachen Torschützen Franz Brunks. Allerdings war zu dieser Zeit der Club noch das Maß fast aller Dinge. Auch Wattenscheid 09, Alemannia Aachen oder die Stuttgarter Kickers feierten ihre Siege, um danach in der Versenkung zu verschwinden. Aber diese und andere Beispiele sind vielleicht nur aufgeschoben, für spätere Auflagen. Und irgendwann musste ja auch mal Schluss sein, sonst wäre es mir noch so ergangen wie dem früheren Mannschaftskapitän des 1. FC Köln, Matthias Lehmann. Der gab 2017, nachdem der FC eine legendär erfolglose Hinrunde abgeschlossen hatte, den seither viel zu wenig zitierten Satz zu Protokoll: Irgendwann bist du vom Kopf her im Arsch. Diese Gefahr galt es zu vermeiden und bei Zeiten eine Auswahl zu treffen. Die hier versammelten Spiele fanden in Zeiten statt, als die Bundesliga noch voller Möglichkeiten und Bayern zwar groß, aber besiegbar war. Egal von wem. Das gilt nur noch stark eingeschränkt. Und um den Vorwurf der Vergangenheitsverklärung gleich mal zu entkräften, bitte ich um einen Blick auf die Ehrentafel des deutschen Fußballs. In den ersten 7 Bundesliga-Jahren feierten wir 7 verschiedene Meister. Den 1. FC Köln, Werder Bremen, 1860 München, Eintracht Braunschweig, den 1. FC Nürnberg, die Bayern und Borussia Mönchengladbach. In den letzten 7 Bundesliga-Jahren dagegen nur noch einen Meister. Und die Feiern wurden mit jedem Jahr routinierter, weil der Champion in der Regel schon Wochen vor dem Saisonfinale feststand. War also früher alles besser? Vielleicht nicht besser, aber zumindest spannender. Es stimmt aber auch, dass Nostalgie und Verklärung verlässliche Zeichen für allmählich einsetzende Altersmilde sind. Und mit jetzt 53 Jahren scheine auch ich langsam anfällig dafür zu werden. Wenn aber die Federn allzu golden malen, ist es ratsam, sich die ödesten Spiele seiner Laufbahn in Erinnerung zu rufen. Spiele, in denen keine Fankarrieren wie die von Nick Hornby geboren wurden. Spiele wie Hertha BSC gegen Union Solingen. An einem lausig kalten Nachmittag im Februar 1989 war ich einer der 5051 Zuschauer, die sich im unglaublich weiten Rund des Olympiastadions einen abfroren. 1:1 hieß es nach 90 Minuten, vermutlich leistungsgerecht, so genau weiß ich es nicht mehr. Neben mir saßen einige Hertha-Veteranen und als Solingen mit 1:0 in Führung ging, maulte einer: »Mei gut, dass Hanne dit nicht mehr erleben muss.« Gemeint war der tags zuvor verstorbene Johannes Hanne Sobeck, 1930 und 31 deutscher Meister mit den Berlinern und, so ein Buchtitel, »Der größte Held von Hertha BSC«. Ja, Fußball konnte in den 70er und 80er Jahren, um die es in diesem Buch überwiegend geht, ein verglichen mit heute exklusives Vergnügen sein, nicht nur in der zweiten Liga. Eine Etage höher gab es ebenfalls ein Olympiastadion, in dem die Bayern nicht selten vor 15.000 Zuschauern oder noch weniger spielten. Im Hamburger Volksparkstadion fand sich immer ein stiller Ort, an dem man vor den Fachgesprächen der Dauerkartenbesitzer sicher war. Ob ein Europapokalspiel live im Fernsehen übertragen wurde, entschied sich oft erst am Spieltag und hing davon ab, wie viel Karten bis dahin verkauft worden waren. Von langen Schlangen an den Kassenhäuschen war zwar immer mal wieder die Rede, aber in der Regel hatte man freie Platzwahl. Auch wenn der Gegner nicht Union Solingen hieß. Machen wir uns nichts vor. Gründe, sich in beiderseitigem Einvernehmen vom Fußball zu trennen, gab und gibt es reichlich. Damals wie heute. Und trotzdem bin ich noch nicht so weit, die Konsequenzen aus dieser langsam abkühlenden Leidenschaft zu ziehen. Ich hätte wenigstens mein Sky-Abo kündigen können. Als der Vertrag auslief, erhielt ich per Telefon ein neues Angebot und zeigte mich, wie von meiner Frau vorhergesagt, sehr kooperativ. Ich verlängerte um 2 weitere Jahre und darf jetzt im schönsten Profideutsch sagen, ich schaffe Vertrag bis 2021. Ach ja, der Zone gab's noch kostenlos dazu für 6 Monate. Trage ich damit, trotz des Spartarifs, den ich mir in den reibungslos verlaufenden Vertragsgesprächen andrehen ließ, eine Mitschuld, wenn irgendein mäßig talentierter, dafür aber flächendeckend tätowierter Mittelfeldabräumer Millionenverträge abschließt oder sich Franck Ribéry ein mit 24 Karat Blattgold überzogenes 1.200 € teures Ribeye-Steak servieren lässt? Das sind so Fragen, mit denen mir mein moralisches Ich immer wieder auf die Nerven geht. Oft weiß ich keine überzeugende Antwort. Dann lasse ich ein bisschen Zeit vergehen in der Hoffnung, dass sich bis zum nächsten Spieltag das pragmatische Ich meldet und mir die Lösung meiner Probleme liefert, die da lautet: Aber wenn ihm das Steak so nun einmal schmeckt? Jedem das Seine. Ich kann es mir wie bisher mit 22 Karat Blattgold überziehen. Ist natürlich auch Quatsch. Als Fußballfan muss man nicht jeden Blödsinn mitmachen, vor allem aber muss man Widersprüche aushalten. Die Frage ist doch, macht es wirklich einen Unterschied, ob ein Spieler 3, 5, 7 oder noch sehr viel mehr Millionen Euro im Jahr verdient oder 30, 50, 120 oder 255 Millionen Ablöse kostet? Bescheuert ist es in jedem Fall. Früher reichten Transfers im unteren zweistelligen Millionenbereich, um ethische Debatten über den zunehmenden Kommerz auszulösen. Die fanden meistens in der Sommerpause statt. Bis zum Saisonbeginn hatten wir uns alle wieder eingekriegt und widmeten uns dann den wesentlichen Dingen. Als Uli Hoeneß 1979 nach nur wenigen Monaten den 1. FC Nürnberg verließ, um beim FC Bayern als Manager anzufangen, lud er seine Mannschaftskollegen vom Club zu einem Abschiedsessen ein. Bei der Gelegenheit hielt er eine Rede, die in dem immer noch sehr sehenswerten Dokumentarfilm Profis festgehalten ist. Es war mir ein großes Bedürfnis, diesen Abend zu machen, weil ich glaube, dass Fußball immer mehr in eine Richtung geht, der Professionalisierung. In eine Richtung, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen immer kleiner geschrieben werden und das Geld und der Profit immer größer geschrieben werden. Vor 40 Jahren war das und ist ein hübsches Beispiel dafür, dass man es mit der Verklärung der Vergangenheit nicht übertreiben sollte. Haben andere schon vor allem gemacht. Immerhin waren die Prognosen von Uli Hoeneß solider als die seines damaligen Kumpels Paul Breitner. Der wurde in besagtem Film gefragt, ob er sich Hoeneß als künftigen Manager bei den Bayern vorstellen könne. Breitners Antwort: Ich kann mir noch viel weniger vorstellen, den Uli überhaupt mal als Manager bei einem Fußballverein zu sehen. Denn dazu ist das Betätigungsfeld für den Uli viel zu klein. Der Uli ist zu größerem in der Lage. Er wird sicher mal was im Management tun, aber ganz bestimmt nicht beim FC Bayern. Ja, der Uli. Dass er sich jetzt so nach und nach zurückziehen will, sollten Fußballromantiker ausdrücklich bedauern. Sie verlieren ihren wichtigsten Verbündeten. Wer wird sich künftig den größten natürlichen Feind der Fans zur Brust nehmen? Die Länderspielpausen. Seinen Vorschlag, die Nationalmannschaft im Januar kicken zu lassen, damit der Spielbetrieb in der Liga nicht gestört wird, kann ich ohne Einschränkung unterstützen. Aber noch einmal zurück zu den Prognosen Paul Breitners. Wenn der schon so daneben liegt, woher soll ich dann wissen, wie sich der ganz große, auch nicht bayerische Fußball in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren entwickelt? Werden wir uns irgendwann alle wehmütig an die Zeiten erinnern, als bei Spielern wie Neymar, Pogba oder Dembélé das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmte? Oder haben wir uns mehrheitlich von dem ganzen Zirkus gelöst? Vielleicht auch deshalb, weil sich der europäische Fußball ganz den Erfordernissen des asiatischen Marktes angepasst hat und nur noch zur besten Sendezeit chinesischer oder indonesischer Investoren läuft. So abwegig ist diese Vorstellung nicht. Und genau deshalb kann ein wenig Nostalgie, wie in diesem Buch, ganz nützlich sein. Als Mahnung und Erinnerung daran, warum uns dieser Sport immer noch so begeistert. Und daran, dass Begeisterung und Hingabe endliche Ressourcen sind. Ein weiterer Vorteil? Die Spiele der Vergangenheit kennen weder Anstoßzeiten noch Videoassistenten oder Senderechte. Wir können schwelgen und schwärmen, wann immer wir wollen. Sogar an einem Montagabend. Bernhard Dietz erzählte mir, dass er sich immer noch regelmäßig mit seinen früheren Mannschaftskameraden vom MSV Duisburg trifft. Und worüber reden sie? Über die Vergangenheit. Wenn ich dann nach Hause fahre, lachte Dietz, bin ich mindestens dreimal deutscher Meister geworden. Wen interessiert da schon die Wahrheit? Nur auf dem Feld der Erinnerung kann man noch expandieren, reicher werden, zunehmen, schreibt Botho Strauß. Fein beobachtet, auch wenn Strauß anders als Ringelnatz und Hornby mit dem Fußball nichts am Hut hat. Das Zitat passt trotzdem und wir sollten es für unsere Zwecke nutzen. Und damit gebe ich jetzt ab in die Stadien.